Guten Morgen, liebe Geschwister, groß und klein, alt und jung. Jedes Jahr feiert unser Gemeinschaftsverband an diesem Sonntag im Mai den Gebetssonntag und wir feiern heute mit. Unser Thema heißt Beten. Betet. In Surinam, ein kleines Land in Südamerika, haben Christen, weil ihre Hütten nur aus einem einzigen Raum bestehen, einen Gebetsplatz im Wald gesucht. Dorthin gingen sie täglich. Sie beteten dort alleine mit ihrem Gott und redeten mit ihm in der Stille. Diese Gebetswege waren ausgetretene Pfade. Eines Tages sagte ein Eingeborener zu seinem Nachbarn ganz liebevoll: Du, auf deinem Gebetsweg wächst Gras. Ich bete. Dreieiniger Gott, hilf uns, dass auf unserem Gebetsweg kein Gras wächst. Wir haben doch schon so oft erfahren, dass wir von dir den Staub von der Seele gewichen bekommen, wenn wir beten. Wir haben auch schon so oft erfahren, dass die Last von unserem Gewissen abfällt. Wir haben immer wieder erfahren, dass die Selbstanklage aufhört. Wir haben erlebt, dass die Angst aus unserem Herzen verschwindet, immer wenn wir beten. Und immer wieder erleben wir den Zusammenschluss mit dir, unserem Erlöser. Bitte hilf uns, dass wir nie ablassen zu beten, immer beten. Darum bitte ich dich. Amen.
Wir wollen in den ersten zwei Ferientagen von den Schulferien wollen wir eine Fußballschule anbieten mit Pro 11 zusammen. Das ist eine christliche Fußballschule sozusagen. Die machen das professionell. Wollen wir auf dem TSV-Gelände anbieten. Das geht dann morgens los von 9 bis 16 Uhr zum Beispiel. Ist noch nicht ganz fix. Genau. Dafür besuchen wir noch Mitarbeiter, die zum Beispiel beim Aufbauen helfen, beim Abbauen helfen, beim Training mithelfen. Also Pro 11 legt sehr viel Wert auf Gemeinschaft, deswegen sind es kleinere Kindergruppen. Und wenn viele Kinder sich anmelden, dann brauchen wir auch viele Mitarbeiter. Also vielleicht auch 6 Mitarbeiter von unserer Seite für das Training, die werden vorher gecoacht. Und dann fürs Mittagessen vielleicht noch organisieren. Genau. Einfach nur liefern, genau. Also organisiert ist es vorher schon alles. Man muss halt quasi da irgendwie beim Aufbau helfen und so. Wir haben hier entsprechende Listen ausgelegt hier auf der Bierbank. Genau, kann man sich eintragen. Wäre natürlich cool, wenn wir da eine große Beteiligung hätten. Also ich werde Urlaub nehmen, dass ich da in den 2 Tagen mithelfen kann. Und 2 Helfer kommen wohl auch aus Reutlingen. Haben zugesagt. Genau, wir brauchen noch ein paar. Also bei dieser Fußballschule geht es auch darum, dass die Kinder im Prinzip Gott kennenlernen oder halt feststellen oder beigebracht kriegen, dass Fußballleben nicht ein anderes Leben ist als ihr normales Leben, also Integrität und christliche Werte einfach beigebracht kriegen. Genau.
Heute wollen wir den Gottesdienst in einer anderen Form feiern. Die dreiteilige Predigt von Tom werden wir durch eine aktive Gebetszeit unterbrechen. Wir werden von Zuhörern zu Tätern. Dies ist natürlich freiwillig, aber alle sind herzlich eingeladen, mitzubeten und mitzumachen.
Ja, bevor wir mit der Predigt einsteigen, wird mir ein Lied vorgespielt bekommen. Das wird der Michael einspielen, aber ihr habt den Text bei euch drauf. Ein Lied vom Albert Frey und das passt ganz gut zu unserem Thema heute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr es vorher gehört habt, heute geht es um Beten. Vielleicht hat man manchmal so der Gedanke, dazu habe ich jetzt eigentlich überhaupt keine Lust. Genau darüber geht dieses Lied. Hört es euch einfach an, der Text könnt ihr in eurem Liedblatt mitlesen.
Hinter meiner Mauer geht's mir heute nicht gut. Woher kommt die Trauer? woher all die Wut? Wie viel kann ich tragen? Weiß ich, wer ich bin? Führen meine Fragen schließlich zu dir hin. Vater, du siehst in mich hinein. Mir bleibt nichts als ehrlich zu sein. Ich hab heute keine Lust zu beten. Können wir nicht einfach reden? Irgendwo, einfach so. Denn ich hab keine Lust zu beten. Doch ich brauch jemanden zum Reden, der versteht, zu mir steht. Alles richtig, tu ich, was ich kann. Nehm ich mich zu wichtig, steh ich meinem Mann. Es ist schwer zu lieben, ausharren Geduld. Soll ich kämpfen, siegen, ist es meine Schuld. Vater, du siehst in mich hinein. Mir bleibt nichts als ehrlich zu sein. Ich hab heute keine Lust zu beten. Können wir nicht einfach reden? Irgendwo, einfach so. Denn ich hab keine Lust zu beten. Doch ich brauch jemand zum Reden, der versteht, zu mir steht. Siehst in mich hinein. Mir bleibt nichts als ehrlich zu sein. Ich hab heute keine Lust zu beten. Können wir nicht einfach reden? Irgendwo, einfach so. Denn ich hab keine Lust zu beten. Doch ich brauch jemanden zum Reden, der versteht, der zu mir steht. Ich hab heute keine Lust zu beten. Können wir nicht einfach reden, du und ich, einfach so, irgendwo. Denn ich hab keine Lust zu beten. Doch ich brauch jemanden zum Reden, der versteht, der zu mir steht. Wie viel kann ich tragen? Weiß ich, wer ich bin? Führen meine Fragen schließlich zu dir hin.
Ja, schön, dass ihr hierher gekommen seid bei dem wunderschönen Wetter. Auch ein herzlicher Gruß an alle, die daheim im Livestream zuschauen. Manche haben wahrscheinlich gesagt, bei dem schönen Wetter, da machen wir doch einen Ausflug. Dann schaut ihr vielleicht jetzt diesen Gottesdienst irgendwann am Abend. Seid herzlich willkommen. Ja, unser Predigttext für heute ist im Epheserbrief. Und der steigt eigentlich dort ein, wo viele beim Lesen vom Epheserbrief aufhören. Ganz am Ende, im 6. Kapitel, wird da mal die Waffenrüstung erklärt. Da sagt der Paulus, dass wir Christen alle uns in dem geistlichen Kampf befinden. Und dass wir zum Schutz gegen die listigen Anschläge des Teufels diese Waffenrüstung anlegen müssen. Gegen die Lügen des Teufels hilft es, sich mit Wahrheit zu umgürten. Vor den Pfeilen des Bösen schützt uns das Schild des Glaubens, den Brustpanzer der Gerechtigkeit und den Helm des Heils nicht zu vergessen. Und da der Teufel uns ständig von unserem Auftrag, die Liebe Jesu weiterzusagen, abhalten will, brauchen wir, bildhaft gesprochen, das richtige Schuhwerk, die Bereitschaft, die Botschaft des Friedens auch auf unwegsamem Gelände weiterzugeben. Und wehren sollen wir uns mit dem geistlichen Schwert, mit dem Wort Gottes. Es geht heute gar nicht um die Waffenrüstung, aber ich habe euch trotzdem dieses schöne Bild hier mitgebracht, weil es ja einiges dort auch zu sehen gibt. Seit uns täglich die schrecklichen Bilder des Krieges in der Ukraine erreichen, bekommt dieses Bild ja noch eine ganz andere Bedeutungstiefe. Wenn es dort heißt, bereitet euch gut auf die Angriffe des Bösen vor. Denn ohne Schutzausrüstung seid ihr ihm unterlegen. Ihr braucht die komplette Waffenrüstung, wiederholt der Paulus mehrmals. Und dann erinnert er uns in Vers 18 an das Gebet. Viele hören da einfach vorher auf. Aber der Vers 18 ist eigentlich der entscheidende. Da geht es um unsere Verbindung zur Leitstelle, wie es hier in dieser Grafik so schön ausgedruckt ist. Das Gebet ist also unser ständiger Draht zu Gott. Damit beginnt der Predigttext, Vers 18. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten, bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Die Erinnerung an das Gebet bildet also nicht nur der Abschluss der Waffenrüstung. Das Gebet ist quasi die Umsetzung und damit die wichtigste und entscheidende Waffe im geistlichen Kampf. Jetzt kann sich einer denken, na, ich fühle mich gar nicht wie im Kampf. Das ist gerade unser großes Problem, dass wir es gar nicht wahrnehmen, wie der Teufel auch uns immer wieder angreift, uns in Situationen führen will, die Unwahrheit zu sagen. Viele verschiedene Momente, wo er einfach uns wegtreiben will, an Gott zu denken, für ihn uns einzusetzen. Da das Gebet eine unsichtbare Waffe ist, wird sie oft vergessen und vernachlässigt. Doch die beste Ausrüstung hilft uns gar nichts, wenn wir ohne Gebet und somit ohne Gott versuchen, in den Kampf zu ziehen. An unserem Gebetsleben entscheidet sich der geistliche Kampf. Daran erinnert der Paulus uns heute an diesem SV-Gebetstag. Drei Gedanken zu diesem Vers, drei Aufforderungen, die der Paulus hier hat. Das erste, betet alle Zeit. Und dann betet mit der Hilfe, mit der Unterstützung des Heiligen Geistes. Und das dritte, betet für alle Christen. Das erste, betet alle Zeit. Paulus ermutigt uns hier zum Beten. Und damit beantwortet er die unausgesprochene Frage, ja, wann soll ich denn beten? Seine kurze Antwort, alle Zeit. Da können wir rückfragen, ja wirklich? Ja. Weil ohne Gebet, wie gesagt, der geistliche Kampf, in dem wir stehen, gar nicht zu gewinnen ist. Der Feind, der Teufel, hält keine Waffenruhe ein. Daher dürfen auch wir uns nicht von nichts und niemand vom Beten abhalten lassen. Betet alle Zeit ist keine Überforderung, sondern es ist das Überlebensmotto eines Christen. Und dabei geht es nicht um viele Worte zu machen, sondern um die Verbindung zu dem zu halten, der uns liebt, der uns kennt, der uns helfen will, der uns beisteht, der uns stärken und trösten will. Mit Jesus zu leben geht nicht irgendwie theoretisch, das geht nur ganz praktisch, indem wir die Verbindung zu ihm halten. Immer im Kontakt zur Leitstelle stehen, das kenne ich natürlich von meinem Dienst bei der Feuerwehr. Deswegen gefällt mir dieses Bild. Bei jedem Einsatz geben wir der Leitstelle in regelmäßigen Abständen eine sogenannte Lagemeldung, wie es aktuell gerade aussieht. Wir melden, was wir gerade tun und was wir als nächstes vorhaben zu tun. Und wir fordern dann von der Leitstelle Unterstützung an, wo wir sie brauchen. Niemand von meinen Feuerwehrkameraden käme auf die Idee, den Kontakt zur Leitstelle abzubrechen. Der Erste, der ins Feuerwehrhaus kommt, der setzt sich an den Funk und der bleibt dort stehen. Und jedes Fahrzeug, das ausrückt, stellt zuerst den Funk ein. Jeder, der in ein Haus reinrennt, hat zuerst sein kleines 2-Meter-Band-Funkgerät angeschaltet. Der Funk ist immer besetzt und so sollen auch wir den Kontakt nach oben nie abbrechen lassen. Deshalb betet alle Zeit. Und das Zweite, betet im Geist. Paulus schreibt, lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten, bleibt wach und bereit. Paulus erinnert damit an die nächste unausgesprochene oder beantwortet die nächste unausgesprochene Frage, nämlich, wie soll ich beten? Die Jünger Jesu waren fromme Juden, sie kannten viele Gebete. Beten, das gehörte zu ihrem Alltag. Doch irgendwie war das Beten bei Jesus anders. Das haben die Jünger gespürt. Es war irgendwie natürlicher, persönlicher, authentischer, kraftvoller. Es war so, als ob der Draht von Jesus zu Gott irgendwie kürzer oder direkter war. Einer der Jünger, der bittet Jesus mal in Lukas 11 darum, Herr, lehre uns beten. Und dann antwortet Jesus, wenn ihr betet, dann sagt Vater, dann sagt Abba, Papa. dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Jesus sagt also, beginnt das Beten mit der persönlichen und kindlichen Anrede, Papa. Gott Vater zu nennen, das gab es vor Jesus nicht. Dass man zu Gott eine väterliche Beziehung haben konnte, das ermöglichte uns erst Jesus. Wenn Paulus in unserem Predigttext schreibt, betet Gott im Geist an, dann steht dahinter dieser Gedanke, das vertrauensvolle, kindliche Beten. Römer 8 schreibt der Paulus mal, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Als Kinder Gottes haben wir den Heiligen Geist, den Geist der Kindschaft empfangen. Und dieser Geist ermöglicht es uns angstfrei, Gott anzusprechen, zu ihm Papa zu sagen. Ja, wie redet ein Kind mit seinem Papa? Persönlich, ehrlich, voller Vertrauen, jederzeit. Mit genau dieser Haltung sollen und dürfen auch wir beten. Der Heilige Geist ermöglicht uns das und er hilft uns dabei auch, die passenden Worte zu finden. Das heißt mal, er vertritt uns beim Beten, wenn uns die Worte fehlen. Auch das gibt es ja. Wenn wir von der Not überrollt werden und überhaupt gar nicht mehr wissen, wie und was ich jetzt überhaupt beten soll. Und dann vielleicht so wie beim Albert Frey unser Gedanke kommt, eigentlich habe ich gar keine Lust zu beten. Und spüre dann doch, eigentlich brauche ich jemanden zum Reden. Aber genau das ist doch Beten. Dann heißt es hier noch, seid wach und bereit. Der Geist Gottes kann uns wach machen. Er kann uns regelrecht aufwecken und ans Beten erinnern. Ich erinnere mich noch vor ein paar Wochen, da hatte der Silas mich gebeten, weil er eine Mathearbeit schreibt, ich sollte für ihn beten. Weil er vor Mathe immer ein bisschen Respekt hat. Ja, manchmal auch ein bisschen Angst. Dann habe ich ihm zugesagt, wenn du heute Mathe schreibst, dann bete ich. Und plötzlich merke ich, oh, da hast du was zugesagt, gucke ich auf die Uhr, jetzt aber schnell beten. Irgendwie hat mich der Geist Gottes daran erinnert, dass ich den Kontakt nach oben nicht abbrechen lassen soll. Beim Beten stellt sich mir dann oft noch die Frage, ja, für wen soll ich beten? Auch darauf antwortet der Paulus, betet für alle Christen. Natürlich dürfen wir für alles beten, aber Paulus legt uns hier als Gebetsanliegen besonders die Glaubensgeschwister ans Herz. Wörtlich steht in unserem Predigttext, betet für alle Heiligen. Damit sind jetzt nicht die Heiliggesprochenen der katholischen Kirche gemeint, sondern alle Glaubensgeschwister, die wie wir durch den Glauben Anteil am Heil bekommen. Alle, die durch den Glauben an Jesus, durch sein Blut, das, was er am Kreuz für uns getan hat, sind wir geheiligt. Wir gehören zu diesen Heiligen. Wir sollen also für die Christen in der ganzen Welt beten, zum Beispiel für die Missionare. Paulus ruft uns hier aber auch zum Gebet innerhalb der Gemeinde auf. Betet füreinander, also auch für die Kranken, für die Einsamen, für die Traurigen. Auch wir haben in unserer kleinen Gemeinde einen kleinen Gebetskreis. Die Christmute, die gerade die Moderation gemacht hat, die Rosi, die Gundula, die hier vorne so schön nebeneinander sitzen, die treffen sich regelmäßig zum Beten. Gerne auch für eure konkrete Anliegen. Sprecht sie einfach an. Wir wollen heute aber beim SV-Gebetstag nicht nur vom Beten reden, sondern das Beten auch praktizieren. Jederzeit, heißt es, sollen wir beten. Jederzeit ist doch auch jetzt. Hier und jetzt. Lasst euch einfach durch Gottes Geist leiten, für wen oder für was ihr jetzt gerade beten wollt. Wir wollen das so machen, dass ihr die Zettel, die ihr verteilt auf deine Stühle gefunden habt und den Stift jetzt einfach nehmt und einfach das draufschreibt, was euch jetzt gerade aufs Herz gelegt wird. Vielleicht für irgendeine Person, die euch gerade in den Sinn kommt. Oder irgendein Anliegen, das euch gerade bewegt. Und dann schreibt ihr das einfach drauf und werft euren Gebet hier vorne in diesen Sack rein. Warum ein Sack? Weil der Martin Luther mal gesagt hat, beten bedeutet, unseren Sack voller Sorgen Jesus vor die Füße werfen. Hier vorne ist das Kreuz, hier vorne ist der Sack. Ihr dürft einfach euer Gebet aufschreiben. hier schnell nach vorne kommen, in den Sack werfen. Dann setzt ihr euch wieder hin und betet einfach in der Stille für das, was euch gerade wichtig geworden ist. Ja, also ich habe den vierten Punkt überschrieben, betet für die Verbreitung des Evangeliums. Paulus bittet die Gemeinde in Ephesus darum, auch für ihn zu beten. Wir erinnern uns nochmal, Paulus sitzt gerade im Gefängnis in Rom. Wofür würden wir denn dann die anderen Glaubensgeschwister bitten, wenn wir im Gefängnis sitzen? Vielleicht um bessere Haftbedingungen? Oder noch besser um einen Freispruch? Oder vielleicht um ein Befreiungswunder? Das hat der Paulus ja in Philippi schon mal erlebt. Dass ihm auf wunderbare Weise die Fesseln gelöst werden, die Gefängnistore einfach aufspringen. Aber dafür bittet er gar nicht. Paulus bittet nicht um äußere Freiheit, sondern um innere Freiheit. Er bittet um Glaubensmut. Er bittet darum, dass er da, wo er ist, seinen Auftrag, das Evangelium weiterzugeben, treu bleibt. Und der Paulus weiß, dass er das auch im Gefängnis tun kann. Auch dort ist er ein Botschafter des Evangeliums. Auch dort brauchen Menschen die Botschaft der Freiheit. Dort vielleicht sogar noch mehr. Und was ihn daran hindert, sind nicht die Ketten an seinen Füßen. Was ihn hindert, ist der fehlende Mut. Oder die passenden Worte. Und so lautet sein größtes Gebetsanliegen, betet für mich um vollmächtige Worte. Beim vierten Punkt geht es also um die Frage, wofür soll ich beten? Die kurze und klare Antwort von Paulus, bete für mutige Verkündiger. Wenn es in der Bibel neben Jesus einen mutigen und vollmächtigen Verkündiger gab, dann war doch das für mich der Paulus. Aber nicht, weil er mit dieser Gabe geboren wurde, sondern weil er und auch die anderen immer wieder genau dafür gebetet haben und andere gesagt haben, betet für mich. Was braucht wohl die Gemeinde Gottes heute im 21. Jahrhundert am meisten? Ich glaube genau das. Betende Gemeinden, die auch für ihre Pastoren und für ihre Mitarbeiter beten, damit sie vom Geist Gottes erfüllt werden, damit sie kluge, gut gewählte, biblisch fundierte Worte finden, die zu Herzen gehen der Menschen und die Menschenherzen verändern. Wichtiger als offene Gefängnistüren sind dem Paulus offene Herzenstüren. Paulus fordert uns hier dazu auf, die Lage doch mal geistlich zu durchschauen und sich dann zu fragen, wofür sollten wir eigentlich beten? Wo greift denn der Teufel gerade uns Christen an? Wofür müssen wir eigentlich am meisten beten? Genau das tut der Paulus hier. Er sagt, die größte Angriffsfläche ist immer, dass der Teufel will, dass nichts von Gott erzählt wird. Dass die Christen still sind, sich anpassen. All das meint der Paulus mit seiner Aufforderung, lasst euch beim Beten vom Heiligen Geist leiten. Lasst euch nicht von eurer Angst leiten. Lasst euch auch nicht von euren Wünschen leiten. Lasst euch von Gottes Geist leiten. Das können wir von Paulus und auch von Jesus lernen. Jetzt liegt ja gerade die Passionszeit hinter uns. Erinnern wir uns nochmal, wofür Jesus da gebetet hat. Im Garten Gethsemane, da betet er, aber Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus bittet also seinen Vater darum, dass er seine Bitte gar nicht erhören soll, wenn der Vater einen anderen, einen besseren Plan hat. Als Jesus am Kreuz hängt, wofür betet er da? Da bittet er nicht um einen schnellen, einen schmerzfreien Tod. Er bittet um Vergebung für seine Feinde und Mörder. Selbst im Sterben will also Jesus noch Menschenleben retten. Lass uns heute am SV-Gebetstag dafür beten, dass in unserem Verband und auch hier an unserem Ort, in unserer Gemeinde, durch unsere Mitarbeiter, die Verkündigung des Evangeliums geschieht. Lass uns beten für die Mitarbeiter auch im Kinderprogramm, für die, die wir haben und für die, die wir noch brauchen. Lasst uns auch beten für alle, die sich der Alten und Kranken annehmen. Und betet auch für mich, für meine Verkündigungsdienste. Auch für die Trauerfeier, die am kommenden Dienstag für den Hein Dirks, den verstorbenen Mann von der Gisela, gehalten wird. Betet regelmäßig für die hauptamtlichen Verkündiger, dass uns die Fesseln von der Zunge gelöst werden, dass wir mutige Botschafter der guten Nachricht sind. Das hat nicht damit zu tun, dass der eine es halt kann und der andere nicht, sondern damit, ob dafür gebetet wird. Gerade jetzt in dieser Zeit, die durch Krieg und Corona die Menschen so bedrückt gemacht hat, da brauchen die Menschen doch eine hoffnungsvolle, eine frohmachende Botschaft. Und genau die haben wir doch. Eine Botschaft des Friedens mitten in einer Welt voller Krieg. Das gilt es heute zu verkündigen. Jesus ist der wahre Friedensbringer. Lutz Schäufler, ein Evangelist aus Ostdeutschland, mit dem durfte ich mal eine ganze Woche eine Evangelisation in Bretten machen, eine Zeltevangelisation. Er hat eine Karte geschrieben und auch ein Lied. Und es beginnt: kein Frieden in der Welt ohne Frieden zwischen den Völkern. Kein Frieden zwischen den Völkern ohne Frieden im Land. Kein Frieden im Land ohne Frieden in den Städten. Kein Frieden in den Städten ohne Frieden im Haus. Kein Frieden im Haus ohne Frieden in mir. Kein Frieden in mir selbst ohne Frieden mit dem Schöpfer. Nur Jesus allein gibt dir den Frieden mit Gott. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. So bringt es der Evangelist in seinem Lied auf den Punkt. Alle sehnen sich doch nach Frieden. Wenn du auch dazu gehörst, dann öffne Jesus dein Herz und bitte ihn, seinen Frieden in dein aufgewühltes Herz hineinzulegen. Und jetzt sind wir wieder gefordert, wieder nicht nur hören, sondern tun. Diesmal lade ich euch ein, hier in der großen Runde einfach laut zu beten. Und lasst uns konkret dafür beten, ja, dass einfach Gott Friedensboten in die Welt hineinsendet. Dass auch durch uns und unsere Mitarbeiter, durch die Pastoren in unserem Verband, durch die haupt- und ehrenamtlichen Verkündiger diese Botschaft hinausgetragen wird. Wer mutig ist, darf einfach beten, laut da, wo ihr seid, kurz und einfach mit Amen schließen, dann wissen auch die anderen, jetzt ist er fertig und kann vielleicht noch ein anderer auch noch beten.
Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein. Lass du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird werden, Frieden auf Erden. Frieden wird sein, lass du Jesus in dein Leben ein. Kein Frieden in der Welt ohne Frieden zwischen Völkern, kein Frieden zwischen Völkern, ohne Frieden im Land, kein Frieden im Land, ohne Frieden in den Städten, kein Frieden in den Städten, ohne Frieden im Haus. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Kein Frieden im Haus, ohne Frieden zwischen Menschen, kein Frieden zwischen Menschen, ohne Frieden in mir, kein Frieden in mir selbst, ohne Frieden mit dem Schöpfer. Nur Jesus ganz allein gibt dir den Frieden mit Gott. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein.
Ich möchte am Ende noch auf die letzte vier Verse vom Predigttext kurz eingehen mit drei Gedanken. Erster Gedanke, lasst euch ermutigen. Der Paulus schreibt im Vers 21 und 22, ich möchte gerne, dass ihr auch erfahrt, wie es um mich steht. Tychikus, mein lieber Bruder und treuer Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, wird euch von mir berichten. Ich schicke ihn eben deshalb zu euch, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht. Er soll euch ermutigen. Seit ein paar Wochen treffen wir uns als Hauptamtliche im Bezirk Reutlingen immer für eine halbe Stunde zum Zoom-Gebet. Am Anfang steht da ein kurzer Austausch, damit jeder vom anderen erfahren kann, was er gerade so tut, was er für Herausforderungen hat und wo er ja gerade einfach Gebetsunterstützung braucht. Der Paulus hatte noch kein Internet und die Post, die wurde damals noch von dem persönlichen Boten zugestellt. Das dauerte natürlich wesentlich länger. Aber es hatte auch einen großen Vorteil. Man konnte den Boten nämlich fragen, ja und wie geht's dem anderen? Der konnte einem auch Dinge sagen, die der andere vielleicht gar nicht sagen wollte. Konnte ehrlich berichten, wie es dem Paulus gerade geht. Er konnte auch berichten, wie es im Gefängnis zugeht und wo der Paulus gerade im Gefängnis offene Türen zur Verkündigung erlebt. Oder wie er aus dem Gefängnis heraus ganz viele ermutigende Briefe an die anderen Gemeinden schreiben kann. Die Liebenzeller Mission, die lädt am Pfingstsonntag wieder zum großen Missionsfest ein, wo die Missionare aus erster Hand berichten, was Gott gerade durch ihren Dienst in der ganzen Welt tut. Es lohnt sich wirklich, dort mal hinzukommen, nicht nur, weil es dort jetzt auch ein neues Festzelt gibt. Das alles dient einfach auch dazu, dem Austausch und der Vertiefung der Freundschaft. Und es dient auch der gegenseitigen Ermutigung. Auch die Missionare werden ermutigt, wenn sie sehen, wie viele Leute in Deutschland für ihren Dienst in der Welt beten. Da gehen sie wieder gestärkt in ihr Dienstland wieder zurück. Es geht aber auch darum, dass unser Glaube gestärkt wird. Der Paulus packt es in einen konkreten Wunsch. Und das ist mein sechster Gedanke hier. Er will, dass wir gestärkt werden im Glauben, im Lieben, im Frieden. Er schreibt in Vers 23, allen Geschwistern wünsche ich von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus Frieden und die Liebe, die mit dem Glauben verbunden ist. Paulus wünscht sich von Gott, dass die Gemeinde gestärkt wird im Glauben, gestärkt wird in der Liebe zu Gott und zueinander und so gestärkt wird auch im Frieden untereinander. Paulus kennt die Gemeinde gut. Er war rund 3 Jahre lang dort in Ephesus und hat dort unter großem Segen gewirkt. Wir lesen, dass das Wort sich dort stark ausgebreitet hat, auch weit über die Stadtgrenze hinaus ins Hinterland. Doch dieses Wachstum war auch stets begleitet von Widerstand und von geistlichen Kämpfen. Als Paulus Ephesus verlässt, da war die Gemeinde in einem guten geistlichen Zustand. Die große Liebe zu Christus, trotz aller kultureller Unterschiede zwischen Judenchristen und Heidenchristen, die war weltweit bekannt geworden. Die hat in Ephesus wirklich ein Zeichen gesetzt und zu einer geistlichen Einheit geführt. Und wenn der Paulus gerade hier ihnen Frieden und Liebe wünscht, dann will er, dass es so bleibt. Dann will er, dass es so bleibt. Doch ein anderer Brief, der einige Jahre später die nächste Generation der Gemeinde in Ephesus erreicht, der lässt doch erkennen, dass die Gläubigen in Ephesus ihre erste Liebe verlassen haben, heißt es dort. Auch ihre große geistliche Strahlkraft haben sie verloren. Neben viel Lob muss der Johannes in der Offenbarung im Auftrag des auferstandenen Jesus an Ephesus auch Tadel übermitteln. Da heißt es in Offenbarung 2, Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Zurück zur ersten Liebe und zu den ersten Werken, das bedeutet wieder neu, sich Jesus zuzuwenden. In Jesus ist die Liebe Gottes für alle sichtbar geworden. Und in Römer 5, Vers 5, da steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der lässt vielfältige Früchte wachsen. Allen voran die Liebe, Friede, aber auch Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Mit alledem sollen auch wir heute in unserem Glaubensleben gestärkt werden. Und am Ende, das segnet Paulus die Gemeinde, indem er allen die Gnade unseres Herrn zuspricht. Vers 24. Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unvergänglichkeit. So übersetzt die Elberfelder Bibel. Die Gnade bildet das Fundament jeder christlichen Gemeinde. Die Gnade. Da diese Zusage der Gnade allen gilt, die Jesus lieben, gilt sie auch dir und mir. Und damit wir das nicht vergessen, wollen wir das heute am Ende von diesem Gottesdienst mal ganz persönlich zusprechen. Die Gnade Gottes sei mit dir. So wollen wir uns heute voneinander verabschieden. Die Gnade Gottes, von der leben wir. Was mit dem Zusatz in Unvergänglichkeit genau gemeint ist, habe ich mich dann noch gefragt. Es kann ein Hinweis sein für die Unvergänglichkeit der Gnade, die nicht aufhört. Oder auf die Unvergänglichkeit der Liebe. Oder auf die Unvergänglichkeit unseres Herrn Jesus. Durch den Glauben an ihn bekommen wir Anteil an seiner Unvergänglichkeit. Die Gnade Gottes sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, und schenke ihnen unvergängliches Leben. So übersetzt es deswegen eine andere Übersetzung. Paulus betet, er bittet und er segnet die Epheser und lässt sich dabei vom Heiligen Geist leiten. Die Auswirkungen sehen wir in dem, wofür Paulus betet und was er ihnen am Ende zuspricht und wünscht. Paulus wünscht seinen Glaubensgeschwistern kein gesundes, fröhliches und glückliches Leben. Kein sorgenfreies Leben, auch kein langes Leben, sondern unvergängliches, ewiges Leben. Ewiges Leben kann man sich nicht kaufen. Man kann es sich auch nicht verdienen. Ewiges Leben ist die große Gnadengabe Gottes für jeden, der Jesus liebt, der ihm vertraut, der an ihn glaubt. Lasst uns das nie vergessen. Und von Paulus lernen und uns deswegen das zum Schluss zusprechen. Die Gnade Gottes sei mit dir. Amen. Ich möchte beten. Danke, lieber Vater, für dein gutes Wort zu diesem heutigen Gebetstag. Du hast uns einmal mehr an das Beten erinnert, an unsere Verbindung zur Leitstelle, zu dir. Lass uns dranbleiben und nicht müde werden, im Gebet auch füreinander einzustehen. Leite uns dabei mit deinem guten Geist, damit wir das nicht vernachlässigen, was du uns aufgetragen hast, deine Friedensboten in dieser Welt zu sein. Hilf uns dabei, uns gegenseitig immer wieder zu ermutigen, zu stärken und mit der Erinnerung an deine Gnade zu segnen. Lass uns gemeinsam weiterbeten, wie es Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir haben heute uns noch was ausgedacht, dass jeder ein kleines Büchle bekommt. Und das heißt, mein Gebetsbuch. Es ist ganz leer. Ja, was fängt man denn mit so einem leeren Büchle an? Also am besten, man schreibt was rein. Und ich habe mir gedacht, wenn man von vorn vielleicht nach hinten vorn die Lob- und Bittgebete reinschreibt und hinten dann die Dankgebete. Das ist die eine Möglichkeit. Das andere ist, es hilft uns immer wieder zu sehen, wie Gott uns führt, wie er uns verändert hat. Und so kann es zu einem Mutmachbüchle werden. Martin verteilt es nachher jedem, der das gern haben möchte. Jetzt will ich kurz ein Beispiel vorlesen, das vorn drin steht und später eins, das von der Rückseite drin steht. Ein Gebet an Gott in großer Verzweiflung. Gott Vater, Alleswisser und Alleskönner, ich schreie zu dir. Du siehst, wie ich fast vor Leid und Schmerzen verrückt werde. Du siehst nur zu. Warum lässt du mich so leiden? Warum greifst du nicht ein? Mir ist alles zu viel. Auch ich bin mir inzwischen zu anstrengend geworden. Meine Gedanken schmerzen, ob ich sie produziere oder ob sie mich ungefragt knechten. Was willst du noch von mir, dass ich tun oder was ich lassen soll? Du siehst, ich bin nicht mehr nur auf den Knien, ich liege bereits flach auf dem Boden und sehe nur Dreck, keinen Himmel mehr. Gib doch Antwort. Ich werde verrückt, rücke mich dahin, wo es mir gut geht. Mein Glaube ist nicht kleiner geworden. Ich warne dich, Allmacht, überspann den Bogen nicht. Hilf mir, errette mich, heile mich. Ich glaube, du hältst mich aus. Ich halte nichts mehr aus. Hilf, hilf, so schreit dein Kind und erwartet alles von dir. Das zweite Gebet. Großer, guter Gott, lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mir nahe bist und mich in deinen Armen hältst. Danke für Schutz und Bewahrung. Danke, dass ich nicht mehr glauben muss, was die Welt über mich sagt. Du hast mich gewollt und deshalb bin ich hier, denn du führst und leitest mich, wenn ich es zulasse. Eine große Bitte habe ich an dich, schenk mir Schwestern und Brüder, die dich auch kennen und lieben, und sei du dann immer in unserer Mitte. Dies betet dein Kind. Zwischen diesen zwei Gebeten liegen 14 Jahre. Es sind Gebete von mir. Wie wir alle wissen, ist am 9. und 10. Juli das Jubiläumsfest 950 Jahre Neckar-Tenzlingen. Und wir werden dort auch einen Stand haben mit einer Buttonmaschine und wir suchen noch Mitarbeiter. Auch wer nur stundenweise helfen möchte, ist herzlich eingeladen. Am Mittwoch, den 27. Juli, das ist der letzte Schultag, findet ein Gemeindemitarbeiter Abend hier in der Werkstatt schon um 18 Uhr statt, wo wir noch persönlich später einladen.